Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de.
Hier ist das Spiel meines Lebens. Herzlich willkommen zu einem Olympia-Special im Jahr der Sommerspiele in Rio. Ich möchte euch hier in loser Reihenfolge auf eine kleine Zeitreise zu den Olympischen Spielen der jüngeren Vergangenheit mitnehmen. Ich bin Andreas Thies, meine Erinnerungen reichen bis ins Jahr 1984 zurück, die meiner Gäste zum Teil auch. Und darüber, über die Erinnerungen und was bis heute geblieben ist, möchte ich sprechen. Heute geht es um das Jahr 1984, die Sommerspiele in Los Angeles. Und dazu eingeladen habe ich mir den Manuel. Hallo Manuel.
Hallo Andreas.
Manuel, es hat tatsächlich eine relative Bewandtnis, warum ich dich gefragt habe, ob du mit mir das Spiel meines Lebens zu Olympia 84 machen möchtest. Wenn ich das gerade einmal erzählen darf, es geht zurück in den Dezember des Jahres 2015. Da hast du in deinem Blog einen Adventskalender gemacht, wo du jeden Tag in Gedichte verpackt einen Sportler beschrieben hast oder eine Sportlerin, und man musste herausfinden, wer das war. Und das fand ich ganz, ganz großartig, weil dein Schwerpunkt damals tatsächlich auf Olympia 84 lag.
Lag er wohl, wie ich dann irgendwann selbst einsehen musste und wie mir vor allem auch die Rückmeldungen via Twitter oder im Blog deutlich gemacht haben. Dass, wie gesagt, mir war es zuvor gar nicht so sehr bewusst gewesen, aber die Häufung 84 war tatsächlich auffällig, will ich nicht in Abrede stellen.
War denn 84 für dich das erste Olympia, was du richtig miterlebt hast?
Nicht ganz. Also es fing 80 an, damals eher halt Lake Placid im Winter. Ich habe Eric Heiden noch ziemlich genau vor Augen. Ich habe das Thema Wasberg Nieto damals ganz gut mitgenommen. Leonhard Stock, weil ich habe viel im österreichischen Fernsehen Sport geschaut, auch in den Folgejahren, und da war immer Olympiasieger Leonhard Stock. Das war immer ganz ja, ganz wichtig auch zu betonen. Oder auch damals noch 80 eben Hanni Wenzel, weil da immer die Vergleiche zu Mittermeier gezogen wurden, die ja ähnlich auf Rosi Mittermeier und Hanni Wenzel war ja dann 1980 in Lake Placid ähnlich erfolgreich. Und dann habe ich noch so vor Augen, und ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, dass ich das im Fernsehen verfolgt habe, ich dachte immer, es sei eine Bundestagsdebatte gewesen, aber es war vermutlich diese Sitzung des NOK, in der über den Moskau-Boykott diskutiert wurde. Und ich habe das am Fernsehen verfolgt und hatte eben ja immer mitbekommen, Olympia ist was ganz Tolles, und hatte Lake Placid verfolgt. Und das war für mich unbegreiflich, dass die jetzt, weil mir natürlich die politischen Zusammenhänge auch gefehlt haben, ich war 8, 1980, unbegreiflich, dass die jetzt wirklich entscheiden wollten, nicht dahin zu gehen. Ja. Und das habe ich noch so vor Augen, wie ich da im Wohnzimmer saß und mir das angeschaut habe, meines Wissens auch ganz allein angeschaut habe. Und dann eben kam tatsächlich irgendwann diese Entscheidung, nee, ich habe es jetzt nachgelesen, ich glaube 59 zu 40 Stimmen, wir gehen nicht nach Moskau. Und da war ich natürlich völlig entsetzt und habe dann aber schon, wurde ja dann nicht so viel, wie es sonst eben der Fall gewesen wäre, aus Moskau übertragen. Habe da dieses Thema Co-Ovet ein bisschen intensiver verfolgt. Dachte auch immer, ich hätte bisschen Kunsthorn gesehen, Maxi Gnauk, die da einiges gewonnen hat, gemeinsam mit meiner Mama. Aber ich glaube mittlerweile, wissend, dass da gar nicht so viel übertragen wurde, dass das vielleicht auch Kunsthorn bei einer WM 1981 oder so war. Kann ich nicht ausschließen. Aber ich habe einfach noch vor Augen, ich bin jetzt eigentlich nicht so sehr der Kunsthorn-Enthusiast, aber ich habe das einfach noch in Erinnerung, wie Maxi Gnauk da ziemlich brilliert hat.
Ja, also ich habe an 1980 überhaupt keine Erinnerung, weil ich definitiv zu jung war, 4 Jahre alt damals. Ich habe hinterher nur immer gelesen, Guido Kretschmer, der war damals der weltbeste Zehnkämpfer, und ihm wurde quasi die Olympiamedaille verwehrt 1980, als man nicht hingefahren ist. Und hinterher wurde er dann immer Vierter. hinter Sigi Wenz, Daley Thompson und Jürgen Hingsen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, auf den Zehnkampf der Männer. Das ist eine der Sachen. Wir wollen uns so ein ganz kleines bisschen an Olympia 1984 erinnern und an das, woran wir uns noch erinnern können. Und wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass wir manche Sachen tatsächlich uns nochmal in Erinnerung holen wollten. Aber insgesamt für mich ist das eine ganz prägende Erinnerung. Ich habe 1982 die WM, das war das erste Mal, dass ich so ein Sportevent groß miterlebt habe. Und 84 Olympia war halt so, das war so exotisch, weil man, weil wenn man in die Hör zu guckte, wir hatten damals die Hör zu, wenn man so anguckte, die ARD und ZDF Übertragungen jeden Tag versetzt, von 17 oder 18 Uhr bis in die tiefe Nacht. Und ich fand das so großartig, dass man bis in die tiefe Nacht Sport gucken konnte. Ich habe es nur ein oder zweimal ausgenutzt, aber insgesamt fand ich, das war eine ganz prägende Erinnerung für mich, dass ich auch dann nachts immer mal wieder aufgestanden bin zum Sport gucken. Und das war tatsächlich so meine erste Erinnerung. Und ja, die Eröffnungsfeier. Ja,
ich hatte das Glück, dass bei uns die Sommerferien just 2 Tage vor der Olympia-Eröffnungsfeier begannen, sodass ich eben auch dadurch relativ spät fernsehen konnte. Und insgesamt geht es mir natürlich auch so, wie gesagt, ich hatte jetzt zwar gesagt, 80 habe ich so ein bisschen mitbekommen, aber dann 84 mit 12, mit einer Riesenwelt von Sportarten, mit denen man sonst nicht so zu tun hatte oder die man einfach, die A, nicht so sehr im Fernsehen zu sehen waren und B, würde ich mich auch dann nicht in dem Maße interessiert hätte, wenn es nicht bei diesem unheimlich tollen Ereignis gewesen wäre. Und das ist für mich schon auch, wie gesagt, wie du ja vorher auch gesagt hast, sehr prägend gewesen, so prägend, dass wenn ich über frühe Sporterinnerungen nachdenke, ich sehr häufig dann im Jahr 1984 lande.
Ja, es ist halt auch tatsächlich, ich habe gerade so angefangen mit der Eröffnungsfeier, das ist zum Beispiel auch eine ganz, ganz prägende Geschichte. Wir haben die Eröffnungsfeier damals geguckt, beziehungsweise sie wurde am nächsten Tag dann nochmal wiederholt und da sind so ein paar Sachen einfach hängen geblieben bei mir, die ich bis heute ziemlich fantastisch finde. Zum Beispiel, da gab es dann so eine Sequenz, wo 84 Flügel aufgebaut waren, also 84 Klaviere, wo 84 Pianisten dran saßen und gespielt haben, wegen der Zahl von 1984. Dann, dass die ganzen Nationen mit einer quasi Stadionchoreografie dann angezeigt worden sind. Dann der Raketenmann natürlich, der ins Stadion eingeflogen kam, was ich hinterher nur nochmal bei Ein Colt für alle Fälle gesehen habe. Das ist eine der prägendsten Erinnerungen überhaupt. Ich glaube, ich kann mich an kaum eine Eröffnungsfeier, vielleicht 2012 in London, besser erinnern als die von 84.
Geht mir ganz genauso. Also Eröffnungsfeiern interessieren mich in der Regel eigentlich. Also ich habe auch von London so gut wie nichts gesehen. Keine Ahnung, habe ich nie irgendwie so einen richtigen Zugang zu gefunden, aber eben 84, wie du sagtest, diese Choreo mit den ganzen Flaggen und dann der Raketenmann, der halt auch ja im Grunde schon entsprechend angekündigt war oder überall. Ich weiß nicht genau, wie offen man schon wusste, dass das kommen würde, aber es war klar, da ist irgend sowas im Gange, wo man was ganz Besonderes ist. Und das war es dann ja auch. Also es war ja ein weltweites Ereignis, dass da dieser Mann durchs Stadion geflogen ist.
Ja.
Also es war sowieso ein weltweites Ereignis, völlig klar, aber das hat es dem Ganzen dann schon die Krone aufgesetzt.
Und ich weiß auch noch damals, dass ich meine Eltern gefragt habe, warum sind denn Russland zum Beispiel nicht dabei? Und die haben gesagt, ja, Russland, USA, Kalter Krieg, verstehen sich nicht. Meine Eltern haben dann auch nicht unbedingt die ganzen Hintergründe gekannt damals, aber es war tatsächlich so, dass der Kalte Krieg auf dem Höhepunkt war. 1983 wurde dann eine südkoreanische Passagiermaschine wohl von russischen Abfangjägern abgeschossen. Und das war wohl einer der Höhepunkte. Und dann hatte man das NOK von Russland nochmal oder von der UdSSR damals unter Druck gesetzt, hat gesagt, hier, ihr müsst euch jetzt langsam entscheiden. Und dann haben sich Russland und 19 andere Nationen dann noch dagegen entschieden, also diese Spiele diese Spiele zu boykottieren. Und ich weiß noch, auch eine Erinnerung ist, Rumänien hat sich dem entzogen. Rumänien war nicht dabei und die sind so mit riesen Beifall da empfangen worden.
Genau, so habe ich es auch jetzt zum Teil auch noch mal in den letzten Tagen, will nicht verhehlen, dass ich mir auch ein kleines bisschen eingelesen habe, nachgelesen. Wobei bei mir die Erinnerung eher so war, das mag nicht stimmen, dass es in stärkerem Maße eine Retourkutsche war. Also dass gar nicht mal so die Ereignisse Ende 83, Anfang 84, klar, die waren dann wichtig, aber so hat sich's in meinem Kopf irgendwie festgesetzt, weil die Amerikaner und eben einige andere 80 nicht gekommen sind, sollen die jetzt dafür büßen und wir kommen auch nicht. Hm. Also jetzt nicht von Rumänien offensichtlich, sondern eben von Russland oder der Sowjetunion damals.
Ja, die UdSSR, da habe ich tatsächlich auch noch immer Jochen Sprenzel im Ohr, ja. Die Sbornaja. 84 Sarajevo, dann die Eishockey-Wettbewerbe zum Beispiel. Ja, aber tatsächlich, also Russland etc., die russischen Nationen hatten nicht mitgemacht. Und woran ich mich noch erinnere, und das tatsächlich auch, als wäre es gestern gewesen, wie Edwin Moses, der 400 Meter Hürdensprinter, den Olympischen Eid sprechen sollte und den Text vergessen hat.
Unglaublich. Also logisch, wenn man dann anfängt, da rational ranzugehen und sich zu überlegen, was das für ein enormes Ereignis für ihn natürlich auch sein muss, emotional, dass man da den Text vergessen kann, das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich meine, der weiß, da gucken jetzt, ich weiß nicht, wie viel 100 Millionen Menschen auf mich, und trotzdem, der hat den Eid doch 800 Mal in den Wochen davor geübt, unterstelle ich, und hängt.
Ja, er wurde eher fürs Laufen bezahlt, beziehungsweise er hatte seine Stärken eher im Hürdenlauf, in den 400 Meter Hürden. Aber das weiß ich auch noch, da haben meine Eltern gesagt, der hat genauso versaut wie die Schüller 1972. Heidi Schüller hat 1972 den Olympischen Eid gesprochen, hat sich wohl auch verhaspelt. Und da haben meine Eltern gesagt, ja, versaut wie die Schüller damals. Und das war tatsächlich auch noch. Und eine Sache, an die ich mich in der Eröffnungsfeier erinnere, ist, wie Ronald Reagan die Olympischen Spiele für eröffnet erklärt hat. Und das hinter Panzerglas, weil alle Angst hatten vor einem Anschlag beziehungsweise vor einem Mordversuch auf Ronald Reagan. Auch so eine Sache.
Das wusste ich nicht.
Ne? Wow. Tatsächlich, diese Sachen sind mir dann so geblieben. Und damals, diese 1984, die Eröffnungsfeier, es war ja auch ein unglaublich schönes Olympiastadion. Dieses Kolosseum in Los Angeles mit diesen Torbögen in der einen Kurve. Fantastisch. Also insgesamt war es ja, also vielleicht ist es auch ein ganz kleines bisschen romantisch von mir oder dass ich die Vergangenheit so ein bisschen verkläre, aber das machte alles einen unglaublich großen, einen unglaublich fantastischen Eindruck auf mich.
Ist ja, geht mir klar, ähnlich eben, wir hatten es ja beide gesagt, das ist unser erstes wirkliches olympisches Ereignis oder Erlebnis, aber dass wir das jetzt romantisch verklären, hat ja schon wieder was Ironisches, wenn man überlegt, dass eben 84 der Kapitalismus so richtig Einzug hielt in die olympische Idee oder in die olympische Bewegung, als erste völlig privat finanzierte Spiele und so weiter. Kommen wir vielleicht nachher auch noch zu, aber hat was, dass wir da jetzt romantisch werden.
Ja, früher war alles besser tatsächlich.
Ja, ist klar.
Bevor wir auf die Sportarten dann nochmal zu sprechen kommen, würde ich gerne noch so ein ganz kleines bisschen das Drumherum klären. Auch das ist eine Geschichte, wir haben uns im Vorgespräch oder beziehungsweise als wir das verabredet haben, haben wir natürlich auch so ein ganz kleines bisschen darüber gesprochen, worüber sprechen wir denn? Und tatsächlich auch so ein ganz kleines bisschen über die Kommentatoren damals oder das deutsche Fernsehen. Die einzige, an die ich mich erinnern kann von 84, das war Dieter Kürten, der im Studio saß und dort die Wettbewerbe anmoderiert hat. Und der hatte immer Gast, und das war damals wohl die Comedy-Nummer, hatte Elke Heidenreich als Gast. Und die hatte zwischendurch immer so Kabarettnummern gebracht. Das war komplett unlustig. Ich fand es damals tödlich komisch.
Du hattest es ja schon gesagt, wir haben im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Ich konnte mich, oder die Erinnerung war komplett weg, als du mir es dann gesagt hast. Da habe ich mir auch gedacht, klar, das war die Zeit, als ich Elke Heidenreich kennengelernt habe, also im Fernsehen kennengelernt habe und damals eben auch noch gut fand.
Ja.
Das hat sich dann nachher mal wesentlich geändert, aber sie war ja damals nicht als Elke Heidenreich, sondern als Else Stratmann.
Else Stratmann, genau, ja.
Im Programm. Und ich habe überhaupt keine Vorstellung mehr, wie die Inhalte waren, aber ich fand es auch gut damals.
Ein Sketch ist mir in Erinnerung geblieben. Das ist, es gab damals den Olympiasong Reach Out for the Medal Giorgio Moroder hat diesen komponiert, ein unglaublich schwülstiger Titel. Und Elke Heidenreich hat in ihrer Rolle als Else Stratmann hat so ihr Fenster, die hat immer so durch so ein Fenster geguckt, also quasi ja. so auf die Straße und dann hat so den die Hausfrau gegeben, die so auf die Straße guckt und sich ein bisschen was mit den Leuten da erzählt. Und die hat so ihr Fenstersims geputzt und dabei dieses Lied mitgesummt und dann den Text dazu gesungen, Richard, Richard und dat Mädel. Das war damals ganz, ganz großartig lustig. Und wenn ich diesen Song höre heute noch, muss ich immer Richard und das Mädel mitsingen. Ganz schlimm.
Möchtest du uns eine Kostprobe geben? Nee.
Ich möchte tatsächlich keine Kostprobe geben. Aber das ist so eine Erinnerung, die ich an Elke Heidenreich bzw. Else Stratmann habe. Und worüber ich gerne noch mit dir sprechen wollen würde, hattest du auch die Olympia-Bücher, die nach den Olympischen Spielen immer rauskamen?
Mein Vater hatte die. Mhm. Also ich war da in einer ganz privilegierten Position. Er hat sehr viele Bücher, also auch Fußball-Weltmeisterschaften und so weiter und immer auch nicht in Massen, aber immer eins oder zwei wollte er auch immer zum nächsten Geburtstag bekommen, sozusagen, oder hatte sich eingebürgert. Und da habe ich natürlich auch ganz viel geschmökert.
Ja, und weißt du, von wem das 84er Buch ist? Auch also eine Geschichte, in die ich mich erinnere bis heute.
Also ich habe eins vor mir liegen, das herausgegeben ist von Manfred von der Wühlbecke.
Manfred von der Wühlbecke, super. Der immer in einem Wollpullover die Moderation gebracht hat. Ich hatte das Gefühl, dass der nur Wollpullover trägt, ähnlich wie Dieter Zimmer. Der hatte dann auch immer relativ viel Wolle am Körper getragen. Aber damals waren Wollpullover noch in.
Offenbar. Wobei ich Manfred von der Wühlbecke eigentlich schon eher in Teleski sehe.
Teleski hat er auch gemacht, ja. Aber wie gesagt, also diese Manfred von der Wühlbecke kenne ich halt noch so aus der Sportschau. Ja. Irgendwann war er verschwunden. Und bei mir im Heimatort hatte wohl sein Bruder oder sein Cousin hatte eine Zahnarztpraxis. Fand ich damals, war ich von Ehrfurcht geschüttelt, wenn ich da vorbeigefahren bin.
Völlig klar.
Das ist einer aus der Familie von der Wühlbecke. Ja, das aber nur am Rande.
Wenn du gerade von diesem Buch sprichst, darf ich da einen kleinen Absatz draus zitieren?
Sehr gerne.
Das gibt so ein, also 1984 ist ja für unsere Generation jetzt was, wo wir jetzt nicht denken, das ist graue Vorzeit und die Welt, ja wir wissen, die Welt war eine andere, aber trotzdem, 84 haben wir erlebt, ist nicht so weit weg. Und da habe ich einen Absatz gelesen, da geht es darum, um die Leichtathletikwettbewerbe, dass die Teilnehmer vor jedem Wettbewerb offiziell vorgestellt wurden, um die sonst ja immer so ein bisschen im Schatten der Läufer stehen. Und dann kommt's. Ob sie aber den Diskusdamen mit der Vorstellung einen Dienst erwiesen haben, ist mehr als fraglich. Denn nie zuvor dürfte man so viele unübersehbar schwergewichtige, überall rundliche Damen aufgereiht gesehen haben. Eine Addition der angetretenen Pfunde dürfte astronomische Zahlen erreichen. Eigentlich waren nur zwei schlanke, hochgewachsene, erfreulich anzuschauende Athletinnen dabei und so weiter und so weiter. Das ist doch absurd.
Das waren andere Zeiten damals.
Das waren andere Zeiten. Es gibt dann im Schwimmteil gibt's nochmal einen ähnlichen Absatz, dort dann eher positiv, dass die, obwohl die so viel trainieren, trotzdem immer noch Körper haben, die man auch im Jahr 2000 noch mögen wird oder irgendwie so.
Ja.
Du denkst, hey, was ist das? Und ich, wie gesagt, Manfred von der Wühlbecke war nur Herausgeber. Ich weiß nicht, wer die Texte geschrieben hat.
Ja, aber wie gesagt, das 84er Olympiabuch von Manfred von der Wühlbecke. Ich glaube, ich habe bis 96 habe ich noch diese Olympiabücher gehabt. Danach hat es dann aufgehört, als Bernd Heller das nicht mehr gemacht hat, glaube ich. Habe ich dann wieder aufgehört. Aber tatsächlich, Olympiabücher gehörten damals dazu. Ich habe da wirklich Stunden drin zugebracht und dann so immer gerne durchgelesen, wer ist denn Erster und Zweiter, Dritter geworden und das gerne auch mal auswendig gelernt. Also tatsächlich, Klar. Das waren diese Geschichten, die einen dann natürlich auch mit begleitet haben. Das war der erste Teil hier von Das Spiel meines Lebens zu Olympia 84. Manuel und ich wollen euch ein ganz kleines bisschen darüber erzählen, über unsere Erinnerungen. Wenn wir gleich uns wieder hören, dann reden wir mal über Sportarten, an die wir uns heute noch erinnern, als wenn es gestern gewesen wäre. Hier bei meinsportradio.de und Das Spiel meines Lebens.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Hier ist das Spiel meines Lebens. Hier sind unsere Erinnerungen zu 1984, zu den Olympischen Sommerspielen in Los Angeles. Wir haben ein olympisches Jahr und da haben wir uns gedacht, Mensch, da müssen wir noch mal ein paar Leute ranholen und die sich mit uns an diese oder mit mir an diese Olympischen Spiele erinnern. Und ich rede schon mit Manuel über 1984. Wir haben eben ein bisschen ums Drumherum gesprochen, haben Giorgio Moroder erwähnt, haben Elke Heidenreich erwähnt, Dieter Kürten, Edwin Moses. Wir haben schon relativ einen Bogen geschlagen. Aber Manuel, wir haben noch gar nicht über Sportarten gesprochen. Und lass uns doch tatsächlich mal anfangen, weil eine Geschichte ist, wenn du jemanden mit 1984 konfrontierst, der es damals miterlebt hat, der sagt, die Brücke Pasquale Passarelli.
Ist so. Also du hattest ja in der einführend dieses kleine Ratespiel von mir genannt. Da hatte ich auch was über Pasquale Passarelli und da stand in der ersten Zeile Brücke drin.
Ja.
Und da gab es ganz viele Kommentare, die natürlich gesagt hatten, hey, als da Brücke stand, war alles klar. Muss Pasquale Passarelli sein. Ich weiß nicht, ob es die Hörer alle wissen, aber wir, die wir es erlebt haben, haben es natürlich alle vor Augen, wie er da, ob es jetzt 90 Sekunden waren oder 86, wie auch immer, im Finale die Brücke gehalten hat, um so den Schultersieg oder eben die Schulterniederlage zu vermeiden. Das ist legendär.
Es ist tatsächlich legendär. Und dieser, was ja auch legendär geworden ist, ist der Kommentar von Jürgen Emich geworden, der dann wirklich Pasquale halt die Brücke dann immer gerufen hat. Und tatsächlich, ich musste es mir noch mal ein bisschen anlesen, weil es war tatsächlich so, dass Pasquale Passarelli zu dem Zeitpunkt führte, und zwar relativ klar führte in diesem Kampf um Gold. Und dann von seinem Gegner, und das ist tatsächlich eine Millionen-Euro-Frage, wer war der Gegner von Pasquale Passarelli 1984 im Ringenfinale? Das war der Japaner Masaki
Eto. Japaner wusste ich, aber den Namen hätte ich nicht gewusst, ja.
Masaki Eto war das. Und der hatte ihn quasi dann in einer unglaublich schwierigen Lage, sodass Pasquale Passarelli eine Brücke machen musste, also tatsächlich mit den seinen Rücken gen Boden und dann mit den Füßen und mit den Händen eine Brücke gemacht, also wie man sie so von der Turnübung kennt. Und das musste er machen, damit er nicht geschultert wird und damit das keinen Abbruchsieg für diesen Japaner gab. Und das hat er 90 Sekunden gehalten. Und das waren wahrscheinlich die 90 längsten Sekunden vielleicht in der Olympiageschichte. Auf jeden Fall ein unglaublicher Spannungsmoment. Und er hat das damals im Bantamgewicht gemacht, bis 57 Kilogramm. Also Pasquale Passarelli ist ja auch keine Monstererscheinung, wenn er vor einem steht.
Nee, ganz sicher nicht. Ich habe kürzlich nochmal gesehen, wo er dann viele Jahre später im ZDF bei Johannes B. Kerner war und auch da nochmal drauf angesprochen wurde. Klar, er war natürlich, es war so eine unsere größten Olympioniken oder irgend sowas und da war Pasquale Passarelli zu Gast. Und da haben sie eben auch die Bilder von damals noch gezeigt. Der war selbst da völlig begeistert von diesen Szenen von damals. War ganz wunderbar anzusehen und ging natürlich allen auch Gästen, die da sonst da waren, die das noch irgendwie im Kopf hatten, ja, ging es halt, wie es uns jetzt geht, wenn wir dran denken.
Ja, der ist mit 6 Jahren, ist Pasquale Passarelli mit seinen Eltern dann nach Deutschland gekommen, hat in Ludwigshafen gewohnt und seine Brüder waren beides auch erfolgreiche Ringer, Thomas Passarelli und Claudio Passarelli, Claudio sogar Weltmeister 1989 geworden. Und dann habe ich noch gelesen, das ZDF hat den Sportler des Jahrhunderts gesucht, also von 1900 bis 2000 und da ist er tatsächlich auf Platz 92 eingekommen damals. Für einen Ringer finde ich eine sehr, sehr große Leistung und Pasquale Passarelli werden Leute in unserem Alter niemals vergessen.
Der Name ist natürlich auch schön. Ne? Muss man ja, das ist wirklich ein Name, den man auch nicht vergisst.
Ja, er könnte Opernsänger sein, er ist aber Bantamgewichtringer geworden und er war eine unglaublich sympathische Erscheinung auch. Ich weiß nur, dass er dann bei Dieter Kürten tatsächlich im Studio war und komplett schüchtern war und gar nicht so richtig wusste, was er da machen sollte, aber wenn man sich mit 90 Sekunden unsterblich machen kann, ich meine, es gab so viele Goldmedaillengewinner in Deutschland, die dann vielleicht gar nicht, nicht in Vergessenheit geraten sind, aber gar nicht so diesen, diesen Aufschrei erleben, wenn du ihren Namen nennst. Und das ist halt bei Pasquale Passarelli komplett anders. Und du hattest damals in deinem Quiz, hattest du doch mit die meisten richtigen Antworten zu dem, oder?
Ja, also ich habe es nicht exakt ausgewertet, aber war so. Das fiel natürlich allen, die, und da haben sich an dem Quiz haben sich ja hauptsächlich Leute beteiligt, die ein paar Tage älter sind, also so wie wir, völlig klar. Da gab es zumindest keine falschen Antworten. Bei anderen Sachen haben Leute rumgeraten und falsche Antworten gegeben, weil es vielleicht manchmal auch ein bisschen schwierig war. Da nicht. Hm. Wer geantwortet hat, hat Pasquale Passarelli genannt.
Wer ja tatsächlich auch einen Namen hat im deutschen Sport, den man so leicht nicht vergisst, aber der nie Olympiasieger geworden ist, ist Peter Michael Kolbe.
Ja.
Peter Michael Kolbe hatte das ganz große Problem, dass er seine Karriere zeitgleich mit einem finnischen Ruderer namens Pertti Karpinen absolviert hat und an dem immer wieder gescheitert ist. So ein bisschen Harald Schmidt, Edwin Moses war im Rudern Pertti Karpinen und Peter Michael Kolbe.
Ja. Und Kolbe natürlich auch, okay, kann man darüber diskutieren, ob es so gewesen wäre, aber wahrscheinlich ähnlich wie Kratschmer eben 1980 eigentlich auf dem Zenit seines Leistungsvermögens.
Ja.
Mag sein, dass Karpinen ihn auch damals trotzdem geschlagen hätte. Aber da gibt's ja auch so ein paar, jetzt über die wir vielleicht nachher auch noch kurz sprechen, die auch so 84 dann noch diesen Olympiasieg geholt haben, der ihnen 80 verwirrt geblieben ist, von dem man vielleicht gedacht hätte, sie hätten ihn damals verdient gehabt. Bei Kolbe hat's halt leider wieder nicht geklappt. Also da schon. Jetzt kann man sagen, olympisches Silber ist super, aber das war schon eine bittere Sache damals.
Was ich aber bemerkenswert finde, damals war noch der Herren-Einer war noch so ein bisschen die Königsklasse, die ist dann abgelöst worden, auch im deutschen Selbstverständnis des deutschen Sportfans, ja, vom Deutschland-Achter dann ab 88. Der hatte 84 nämlich noch gar nichts zu tun.
Ja, und die Einer-Ruderer hinterher, ich kann mich an Marcel Hacker erinnern, genau. Aber sonst ich könnte keinen mit Namen benennen, glaube ich. Also, ich würde vielleicht beim einen oder anderen Namen sagen, ach ja, stimmt ja, aber
ja, nee. Ich tatsächlich auch nicht und damals war immer, also man hat sich auf dieses Duell gefreut. Kann Peter Michael Kolbe endlich Pertti Karpinen schlagen in einem Rennen bei Olympia und er konnte es tatsächlich nicht. 76, meine ich, hat dieses Duell auch schon gegeben und 80 konnte es natürlich wegen des Boykotts dieses Duell nicht geben, aber 84 Pertti Karpinen zum dritten Mal in Folge ist er Olympiasieger geworden und hatte damit den Rekord von Vjatcheslav Ivanov eingestellt und Peter Michael Kolbe hatte den zweiten Platz belegt. Das sind diese Sportler, die einem tatsächlich dann auch so ein bisschen in den Sinn kommen, wenn man über Olympia 84 spricht. Ein anderer Sportler zum Beispiel, wir können gerne über Sportler sprechen, die dir noch einfallen. Ich hätte jetzt noch Dr. Rainer Klimke gehabt.
Über den habe ich gelesen,
ja,
dass er hatte 84 oder er hatte bis 84 noch kein Einzelgold, wenn ich mich recht entsinne. Er hatte immer nur Mannschaftsgold geholt. Da bin ich aber nicht ganz sicher. Ich habe nur gelesen, er war 84, wollte er unbedingt dieses Einzelgold. Und dann fing der Mannschaftsbewerb an und dann haben seine Kollegen gepatzt. Und dann hätte er sozusagen über Nacht entschieden, seine Strategie über den Haufen zu schmeißen, und jetzt alles auf diesen Mannschaftsauftritt erstmal zu fokussieren und da unbedingt eine Wahnsinnsleistung abzuliefern, um auf keinen Fall diesen Mannschaftstitel, den man sozusagen als sicher schon vorab verbucht hatte, hergeben zu müssen. Und das ist ihm dann tatsächlich gelungen und wie wir wissen, hat er dann trotzdem in Anführungszeichen auch noch sein Einzelgold geholt.
Auf Ahlerich.
Auf Ahlerich, klar.
Das ist tatsächlich Paul Schockemühle, wer war mit Deister? Paul Schockemühle, oder?
Paul Schockemühle, ja.
Paul Schockemühle mit Deister, Nicole Opoff mit Rembrandt und Dr. Rainer Klimke mit Ahlerich. Das sind Ahlerich. So die Reiter mit ihren Pferden, die mir dann immer im Gedächtnis bleiben. Vor allen Dingen ist der Reitsport dann aber auch immer mit einer Person in Verbindung gebracht worden, mit Hans-Heinrich Isenbart.
Ja.
Es gab vielleicht in der gesamten Geschichte des deutschen Fernsehens keine eindrucksvollere Stimme, finde ich, als Hans-Heinrich Isenbart. Eventuell noch für mich persönlich Eberhard Stanjek, aber ansonsten?
Oh, auf Stanjek wäre ich jetzt nicht gekommen.
Ja, ja.
Ja, aber stimmt, stimmt. Wobei ich Isenbart, ja, einerseits als Kommentierender, andererseits ist Reiten natürlich schon auch ganz stark Adi Furler. Jetzt eher Richtung Galopper, wissen wir ja alle, aber würde es mir jetzt schwerfallen zu sagen, wer für mich im Reiten derjenige ist, der da am präsentesten ist, ob Furler oder eben Isenbart.
Furler war tatsächlich so Galopp und Trabrennen. Ja. Also Galopp mit Aka Tenango, als er den in der Sportschau dann vorgeführt hat. Das war für mich, der war für mich mit Galoppsport verbunden. Hans-Heinrich Isenbart war es dann, wenn man über Paul Schöckemüll, über Springreiten gesprochen hat oder dann tatsächlich über die Dressur. Und die Dressur ist ja einer der Medaillenbringer für das deutsche Team immer, beziehungsweise der Reitsport. Was hatten wir 2012? Diesen unglaublich verbalen Ausfall von, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er hieß. Seit 2008 wird zurückgeritten. Das war
heißt der nicht Soestmeier oder so?
Carsten Soestmeier, genau. Carsten
Soestmeier, genau. Gell?
Ja. Da hat er sich so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, da hat er sich ziemlich im Ton vergriffen. Aber er war so der Nachfolger von Hans-Heinrich Isenbart. Ja. Und diese Stimmen kommen dann halt immer alle 4 Jahre für Leute, die sich sonst nicht mit dem Reiten beschäftigen, kommen halt auf. Und Hans-Heinrich Isenbart war damals eine der großen Stimmen, die ich kannte. Und der hat so einen respekteinflößenden Ton gehabt.
Ja.
Das, ja. Ja. Weitere Sportler, was fällt dir denn noch so ein? Wir wollen gleich noch zur Leichtathletik gehen. Jetzt wollen wir erst nochmal die anderen Sportarten so ein bisschen abgrasen.
Mir fällt Rolf Milser noch ein.
Ja.
Aber jetzt nicht mal so sehr wegen dieses Olympiasieges, sondern meine Erinnerung an Rolf Milser ist die, es gab ja damals die Fernsehsendung auf Los geht's los mit Hans-Joachim Fuchsberger.
Ja.
Und da gab es einmal ein Spiel, da wurden Autokennzeichen eingeblendet und die mittlere Buchstabenkombination sollte immer Initialen berühmter Sportler darstellen. Ich glaube, es waren Sportler, es kann auch sein Allgemeinberühmtheiten. Und dann war RM und die wollten, dass da jemand auf Rosi Mittermeier kommt. Und dann hat ein Kandidat Rolf Milser gesagt. Die waren überfordert, weil wer ist Rolf Milser? Ist doch keine Berühmtheit. Ich weiß nicht, ob es vor oder nach Olympia war. Auf Los geht's los lief ja davor und danach. Und als Sportfan saß man dann da und dachte, sag mal, geht's eigentlich noch? Wieso kennt ihr Rolf Milser nicht?
Ja.
Der ja auch einer von denen ist, der 84 dann schon im fortgeschrittenen Alter war. Ich glaube auch, er hätte 80 gerne schon die Medaille geholt.
Genau, also er war damals wohl, 1980 galt er wohl als einer der Favoriten und konnte nicht antreten. 84 gehörte er aber nicht mehr zu den Favoriten. Dadurch, dass das Gewichtheben dann aber unter Boykott der osteuropäischen Staaten dann eher schwach besetzt war, war er dann wieder einer von den Besten. Und er konnte dann das Gold holen. Und dieser Sprung von ihm mit seiner unglaublichen Föhnfrisur und der Kette um den Hals, das ist bei mir geblieben. Und er war tatsächlich ein Modellathlet damals. Also das muss man ja in aller Deutlichkeit sagen. Das war ja ein absolutes Muskelpaket, Rolf Milser.
Ja.
Und wir müssen natürlich, und du hast gesagt, wir sollen nicht drüber sprechen, aber wir müssen über seine filmische Karriere auch sprechen.
Die ist leider will ich nicht sagen, die ist an mir vorübergegangen.
Er ist bei Wetten, dass, glaube ich, mal aufgetreten. Und da hat er zusammen mit seinem Kollegen Jürgen Hingsen, Karl Dall und Patrick Bach, die Älteren werden sich erinnern, aus Silas und beziehungsweise bei Anna hat er auch mitgespielt.
Jack Holborn,
genau. Hat er einen Film gedreht, 3½ Portion. Ein unfassbar schlechter Film. So schlecht, dass es nicht mal auf YouTube irgendwelche Ausschnitte gibt. Aber ich kann mich an eine Szene erinnern, da müssen sie vor Bösewichten weglaufen. Und da stehen auf einmal so ein paar Hürden im Weg und Jürgen Hingsen nimmt halt die Hürden so mit, dass halt so aussieht, dass er wirklich gut im Sport ist. Er war ja ein guter Hürdenläufer. Und Rolf Milser hat jemanden von den Bösewichten so hochgehoben wie eine Hantel. Und damit waren dann so die Sportdarstellungen dann von den beiden dann auch damit abgedeckt. 3½ Portion. Die haben einen Titelsong gehabt, der dann irgendwann auch bei na sowas auch mit Thomas Gottschalk uraufgeführt wurde. Ganz, ganz furchtbar. Vielleicht mag Rolf Milser tatsächlich gerne mehr über seine sportliche als über seine filmische Karriere berichten.
Es wäre ihm zu wünschen. In dem Fall.
Wer mir übrigens noch einfällt von den deutschen Sportlern, die damals Medaillen geholt haben, ist das deutsche Handballteam. Unter Bundestrainer Simon Schobel.
Simon Schobel, ja.
Die haben damals Silber geholt, haben im Finale ganz, ganz knapp gegen Jugoslawien verloren, 18-17. Und damals waren auch ganz, ganz großartige Leute dabei. Die Rotbrüder zum Beispiel. Rüdiger Neitzel war dabei, Jochen Fratz, Martin Schwalb.
Andreas Thiel
natürlich, Erhard Wunderlich. Was für ein Team damals.
Ja.
Die hatten sich nur qualifiziert, weil sie bei der, weil sie wegen des Olympia-Boykotts nachgerufen worden. Die waren, 83 waren sie bei der BWM sogar nur.
Genau, die sind dadurch ziemlich tiefe Täler gegangen. Für eine Generation, die ja wirklich viel Talent hatte. Schwer zu verstehen eigentlich.
Ja. Das ist tatsächlich sehr, sehr schwer zu verstehen. Die Handballer haben damals, wie gesagt, Silber geholt. Mit einer fantastischen Mannschaftsleistung haben die ersten 5 Spiele in der Gruppe damals gewonnen, gegen ja unter anderem auch Dänemark und Schweden, und sind dann ins Finale eingezogen, ganz knapp nur gegen Jugoslawien gescheitert. Und das waren die Handballer. Die Fußballer haben keine Rolle gespielt damals, obwohl ich habe mir den Kader angeguckt von 1984 von dieser Olympiamannschaft. Der ist ganz großartig.
Drei Tore, glaube ich.
Genau. Drei HSVer waren dabei, mit Bernd Wehmeyer, Jürgen Groh und Dieter Schatzschneider. Dann war Walter Junghans zum Beispiel auch dabei. Bernd Franke als im Tor. Roland Dickey ist ja in der Abwehr. Dieter Schlindweiner in der Abwehr. Also tatsächlich, das war eine fantastische Mannschaft damals. Eher fürs Grobe, aber wie stehst du eigentlich zu Fußball bei Olympia?
Bin ich zurückhaltend. Also muss ich wirklich sagen, ich mag die Mannschaftssportarten bei Olympia gern. Ich sehe da gern Volleyball, Handball. Finde es richtig klasse. Bei Fußball tue ich mich ein bisschen schwer. Einfach jetzt nicht, ja, die Kader zum einen, aber halt ist es eher so dieser Gedanke, da ist es nicht das Größte, was man erreicht.
Genau.
Habe ich so das Gefühl.
Ja.
Das geht mir auch bei Einzelsportarten wie Tennis, vielleicht auch künftig Golf, so ein bisschen ähnlich, wo ich einfach denke, für die ist eben der Olympiasieg nicht das Nonplusultra. Was ich immer toll fand, zum Beispiel bei Dirk Nowitzki, der sehr deutlich gemacht hat, wie wichtig für ihn als Basketballer, wo es natürlich auch andere Prioritäten gibt, diese Olympiateilnahme ist, zu einer Medaille hat es ja nicht gereicht. Und beim Fußball ist es halt schon so, dass es deutlich zweitklassig ist, was da zum einen in der Wertigkeit für die Spieler selbst, zum anderen eben dann auch in der Besetzung der Turniere, zumindest aus den sogenannten großen Nationen.
Es ist tatsächlich ein bisschen, also es ist der Sport, für den ich mich am wenigsten interessiere während Olympia. Also Fußball habe ich das ganze Jahr über, und da sind dann solche Sachen, mir sind solche Sachen wie zum Beispiel Tischtennis ist einer meiner Lieblingswettbewerbe bei Olympischen Spielen. Ich bin ganz, ganz großer Hockey-Fan bei Olympia. Diese Turniere sind mir so, so viel wichtiger als Fußball, dass ich von Fußball meistens am allerwenigsten sehe.
Tatsächlich. Kann ich nur unterschreiben.
Ja. Wir müssen noch, bevor wir gleich auf die Leichtathletik kommen, müssen wir noch einmal gerade bitte Cornelia Harnisch ansprechen und die 84er Fechtwettbewerbe. Cornelia Harnisch damals im Florett der Damen hat sie die Silbermedaille geholt, und damals gegen eine Chinesin hat sie verloren und hat im Halbfinale dann gewonnen und ist dann mit der Florettmannschaft ist die Olympiasiegerin geworden. Ganz, ganz großartige Wettbewerbe damals, und die deutschen Herren haben auch einige Medaillen geholt damals.
Die Degenfechter wurden sogar Mannschaft des Jahres, wenn ich es richtig, also bei der Wahl zum Sportler des Jahres, was ich einigermaßen überraschend fand, habe ich jetzt neulich nochmal nachgelesen. Also weißt du, wer Sportler des Jahres 1984, wer die Sportler des Jahres 1984 waren?
Also ich hätte jetzt getippt, dass Michael Groß Sportler des Jahres geworden ist.
Richtig.
Bei den Damen, Ulrike Meifert?
Stimmt. Sehr gut. Und dann eben die Degenmannschaft der Herren.
Ja, Elmar Bormann, Volker Fischer, Gerhard Heer, Raphael Nickel, Alexander Pusch. Ich muss tatsächlich zugeben, dass mir die Namen Bormann und Pusch noch was sagen. Ansonsten die Degenmannschaft, damals Olympiasieger. Die Florettmannschaft ist Zweiter geworden mit Matthias Beer, Matthias Gei, Klaus Reichert und alle kamen sie aus Tauberbischofsheim. Und immer wenn ich ein Auto mit TBB sah, habe ich gedacht, da muss ein Fechter drin sitzen.
Da ist ein Fechter drin, völlig klar.
Ja.
Und Emil Beck sitzt auf der Rückbank.
Genau, Emil Beck sitzt auf der Rückbank. Also tatsächlich, es gibt wenige Orte, die man so mit einer Sportart verbindet, wie Tauberbischofsheim mit Fechten. Leider nicht mehr. Das ist auch zurückgegangen, aber Tauberbischofsheim damals die absolute Fechthochburg in Deutschland gewesen. Das war der zweite Teil hier zu den Sportarten. Wenn wir uns gleich wieder hören, müssen wir über Edwin Moses, Harald Schmidt, Rolf Danneberg sprechen, über Dietmar Mögenburg und wir müssen noch über Schwimmen sprechen, unter anderem über Thomas Fahner. Vielleicht der Snafu des Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts. Das hier bei meinsportradio.de und das Spiel meines Lebens.
Das größte Sportereignis der Welt. Meinsportradio.de informiert dich täglich live und ausführlich. Olympia 2016. 33 Sportarten, 166 Nationen und 305 Medaillenentscheidungen. Vom 5. bis 21. August informieren wir dich täglich über das aktuelle Geschehen bei den Olympischen Spielen. Gemeinsam mit Athleten, Trainern und Funktionären analysieren wir in unserer täglichen Olympiasendung von 9 bis 12 die Entscheidungen in Rio. Alle Informationen findest du auf olympia.meinsportradio.de.
Das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de. Wir sind in einem Special zu Olympia 1984 und Manuel, mein Gast und ich, wir freuen uns und wir haben ganz große Augen mit unseren Erinnerungen, die wir gegenseitig teilen, was wir damals 1984 so alles mitbekommen haben. Und die zwei Hauptsportarten bei Olympia sind ja Schwimmen und die Leichtathletik. Und darüber will ich jetzt noch ein ganz kleines bisschen sprechen. Und ich möchte gerne mit der größten sportlichen Tragödie eines deutschen Schwimmers anfangen bei den Schwimmwettbewerben. Ich möchte mit Thomas Fahner beginnen, Manuel. Thomas Fahner hat eine selten dämliche Geschichte passiert.
Ja, kann man nicht anders sagen. Also ich kann gern kurz zwei Sätze. Eben Thomas Fahner ist damals im 400 Meter Kraul, war er sicher ein Mitfavorit, ist als einer der Weltbesten zur Olympia gekommen und hatte sich vorgenommen, die meisten, oder ich vermute alle wissen, dass ja im Endlauf bei Schwimmbewerben die Vorlaufschnellsten in der Mitte schwimmen und je langsamer man im Vorlauf war, desto weiter rückt man nach außen. Und Thomas Fahner hatte gedacht, es wäre doch eine gute Idee, möglichst in einer äußeren Position zu schwimmen, weil man da nicht so stark in die Wellen der Konkurrenten reinkommt, so meine ich, ist die
ja, genau.
Und hat dementsprechend ein bisschen mit Halbgas geschwommen und hat dann um einige Hundertstel oder Zehntel mit der neuntbesten Vorlaufzeit dieses Finale verpasst, was zunächst mal schon eine bittere Sache natürlich ist als Mitfavorit, und um dann aber dem Ganzen die Krone aufzusetzen oder andersrum auch vielleicht nochmal ein Zeichen zu setzen, hat er dann nach dem olympischen Finale, das B-Finale, also damals wurden eben B-Finals geschwommen, ich glaube sogar mit zum ersten Mal,
genau.
Hat nach dem olympischen Finale, der Sieger stand fest, dann im B-Finale olympischen Rekord, glaube ich, sogar aufgestellt, ja. War auf jeden Fall schneller als der Olympiasieger. Die Tragik, wie du ja schon sagtest, jetzt im sportlichen Sinne Tragik, ist ja eigentlich kaum in Worte zu fassen, und die Dummheit leider auch.
Ja, tatsächlich. Also sich vorzunehmen, man schwimmt so ganz knapp an diese Qualifikationsmarke ran, um möglichst auf einer Außenbahn zu sein. Das vorher denkt man sich, Alter, das ist ein Riesenplan. Und wenn man dann um ein paar Hundertstel dieses Finale verpasst, denkt man sich dann auch, was hast du denn da jetzt gemacht? Er hätte viel, viel schneller schwimmen können in diesem Vorlauf, und er hat dann tatsächlich eine neuntbeste Zeit gehabt. Und dieses Bild, wie er anschlägt und dann mit der Faust ins Wasser schlägt, zwei, dreimal, und ich glaube, Jörg von Torra hat das damals übertragen, Jörg von Torra gesagt hat, Thomas Fahner ist gerade schneller als George Di Carlo geschwommen. George Di Carlo war damals der Olympiasieger oder ist der Olympiasieger geworden, und Thomas Fahner hat olympischen Rekord aufgestellt im B-Finale, und eine Wut. Er hat wohl hinterher im Bild-Interview, hat er dann mal gesagt, ich wollte alles kaputt treten. Ich habe meinen Kleiderschrank im Olympischen Dorf kaputt getreten und war super, super sauer. Er hatte ja Medaillen geholt. Er hatte über 200 Meter Freistil, hatte er Bronze zum Beispiel geholt und auch mit der Staffel. Aber über 400 Meter Freistil galt er damals als Mitfavorit auf die Goldmedaille. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon sehr, 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 sehr stark mit dem Feuer gespielt.
Ja.
Also viel mehr fällt einem da auch nicht richtig ein.
Viel mehr fällt einem wirklich nicht ein.
Ja. Thomas Fahner ist vielleicht die Geschichte dieser Olympischen Spiele, wenn man so rein die Tragik des Sports dann auch mal betrachtet. Eine der ganz großen Geschichten, wir haben eben schon drüber gesprochen, er ist dann Sportler des Jahres geworden, die war Michael Groß. Michael Groß, mit dem die Amerikaner damals unglaubliche Probleme hatten, diesen Namen auszusprechen, dann auch bei der Siegerehrung, der hatte einen großen, großen Konkurrenten über die 100 Meter Schmetterling. Das war ein Finale damals, was ähnlich wie vielleicht bei der Leichtathletik die 100 Meter erwartet worden ist, weil es gab diesen großen Zweikampf Michael Groß und Pablo Morales. Und bei diesem Rennen ist dann ja ein geflügeltes Wort entstanden, was bis heute dann ja auch überdauert hat. Und tatsächlich, ja, ein Vogel ist damit verbunden.
Der fliegen sollte, wenn ich mich nicht irre.
Flieg, Albatros, flieg.
Und das hat er ja gemacht. Also in diesem, nach meinem Dafürhalten war, glaube ich, Morales schon leichter Favorit, weil er mit der besseren Zeit, sogar ein ganzes Stück besseren Zeit in nach Los Angeles gekommen war. Und Michael Groß hat ihm den Weltrekord ich weiß nicht, ob Morales den Weltrekord hatte, aber Groß hat ihn dann im Finale mit 53,08 diesen Weltrekord aufgestellt. Morales war, glaube ich, mit 53,38 reingegangen. Schwamm im Finale auch besser als diese Zeit, aber Groß hat eben gewonnen. Und dann ist ja, wenn Groß gejubelt hat, das sei ja immer so ein bisschen ungelenkt. Er ist halt so ein schlaksiger Typ. Und dann hat er schon im Wasser noch sehr, ich will nicht sagen ungläubig, aber doch sehr positiv überrascht losgejubelt, dass er eben Morales geschlagen hat. Und dann ging er ja raus aus dem Becken und ist da rumgehüpft und rumgerannt, wie man ihn ja sonst auch nicht gekannt hat. Das war für ihn wohl wirklich die pure Freude, jetzt in diesem Finale den Pablo Morales geschlagen zu haben.
Er war ja vorher schon mal Weltmeister geworden. Ich weiß nicht, 82 oder 83 gab es die Weltmeisterschaft in Guayaquil damals, in Ecuador.
Ecuador.
Und da ist er schon mal Weltmeister geworden. Da hat er auch schon einen Weltrekord. Aber bei diesen Olympischen Spielen, ich fand es ja schon, der Mann war ja eine unfassbar imposante Erscheinung. Es wurde immer seine Spannweite von 2,11 Meter dann ja auch besprochen. Wenn er sich allein die Arme ausgeschüttelt hat vor dem Schwimmen, das war ja schon imposant, wie es imposanter kaum sein konnte. Und dann war er einer der ganz, 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 ganz großen Athleten dieser Olympischen Spiele. Also Michael Groß tatsächlich vielleicht einer der großen Athleten dieser Olympischen Spiele. Er hat die 200 Meter Schmetterling, hat er gegen Jonathan Sieben verloren. Fand ich damals schon lustig. Sieben heißt er. Sieben. Warum heißt er nicht Seven?
Keine Ahnung.
Ja, das...
Er war 17 und den kannte keiner, mehr oder weniger.
Genau.
Also kannte keiner, er ist in einem Olympischen Finale, keine Frage, aber hat ihm da ja auch sogar den Weltrekord dann abgenommen.
Genau, und Pablo Morales ist da nur Vierter geworden in dem Rennen über 200 Meter Freistil. Und Jonathan Sieben war so vielleicht der erste Australier, der dann eine Goldmedaille geholt hat, beziehungsweise der so richtig, richtig nach vorne geschwommen ist. Hinterher hatte man dann ja solche Leute wie zum Beispiel Ian Thorpe, die dann für große, große Euphorie in Australien beim Schwimmen gesorgt haben. Aber Manuel, ich habe mir letztens nochmal die 4x200 Meter Staffel der Männer, Freistil-Staffel der Männer angeschaut und ich krieg heute noch Gänsehaut, wenn ich an dieses Rennen zurückdenke. Was für ein fantastisches Schwimmrennen damals.
Sensationell. Und ich habe so in Erinnerung, wie es damals schon hieß, 4x2, die Königsstaffel im Schwimmen. Und ja, hatte da vorher das noch nicht so sehr wahrgenommen. Aber dieses, eigentlich seit diesem Rennen, das wir sicher gleich noch kurz beschreiben werden, achte ich wirklich drauf bei Schwimm-WMs, Europameisterschaften, möglichst diese 4x200 Staffel nicht zu verpassen, weil es so groß, häufig so großartige Rennen sind.
Die 4x200 Meter Freistil-Staffel der USA war großer, großer Favorit. Michael Heath, David Larson, Jeffrey Float und Bruce Hayes waren die vier Leute, die Goldmedaille für die USA holen sollte. Für Deutschland traten unter anderem Thomas Fahner und Michael Groß an. Auch wieder die schöne Millionen-Euro-Frage. Wer sind die beiden anderen Schwimmer gewesen in dieser Staffel? Dirk Korthals, an den Namen kann man sich vielleicht nochmal zurückerinnern. Alexander Schoftka, tatsächlich, als ich das mir nochmal angeguckt habe, habe ich gedacht, habe ich nicht gekannt.
So ging es mir auch.
Ja. Der Name ist mir komplett nicht geläufig gewesen. Und Fana war gleich auf mit Michael Heath gewesen. Und dann Dirk Korthals und Alexander Schoftka mussten ein ganz kleines bisschen abreißen lassen. Und Michael Groß kam dann so, ja, 5-6 Meter hinter Bruce Hayes ins Becken und hatte dann auf der ersten Bahn quasi schon komplett alles aufgeholt. Und dann ging es wirklich so 150 Meter Seite an Seite, Bruce Hayes und Michael Groß. Und es war eine unfassbare Stimmung dort in diesem Stadion. Und die Amerikaner gewinnen mit 400stel Vorsprung, mit Weltrekord, mit Olympiarekord natürlich dazu. Und haben 400stel vor Michael Groß gewonnen, weil der beim Anschlag diese 400stel verloren hat. Die sind quasi die letzten 50 Meter komplett parallel geschwommen.
Groß hat ja hinterher wohl gesagt, er sei ein Harakiri-Rennen geschwommen. Eben weil er, wie du ja sagtest, du hast freundlich gesagt, dass Korthals und Schoftka ein bisschen abreißen lassen mussten, aber es war dann ja schon ein deutlicher Rückstand. Und Groß hat er ja am Anfang reingehauen, wie verrückt. Und eigentlich, er hatte dann, ich glaube, bei 100 oder so lag er schon mal eine Körperlänge vorn, oder so ungefähr. Also, wo man eigentlich dann als verwöhnter Fernsehzuschauer, der wusste, Groß hat schon Gold über die 200 im Einzel gewonnen, der ist der Beste, was will denn dieser Bruce Hayes? Und selbst bei der letzten Wende war Groß, ich weiß nicht, wahrscheinlich bis zu den Schultern oder so vorne. Und man dachte, trotzdem, der bringt es heim. Mhm. Und
Er ist, glaube ich, tatsächlich auch mit der Leine in Berührung gekommen. Er ist relativ nah an dieser Leine zwischen ihm und seinem Gegner geschwommen. Sie sind ja auch beide nebeneinander auf zwei nebeneinander liegenden Bahnen geschwommen. Und ich meine, er ist einmal an die Leine gekommen und das hat ihm so ein ganz kleines bisschen dann noch ein bisschen den Drive genommen. Aber hinterher, wie du gesagt hast, er hat hinterher gesagt, ja, ich bin um mein Leben geschwommen. Und nach einer Bahn hatte er ja halt Hayes, aber dann am Ende hat es nicht ganz gereicht und Hayes konnte diese Goldmedaille holen. Es gibt's auf YouTube noch mit amerikanischem Kommentar. Und das ist tatsächlich auch 32 Jahre später noch eine absolute Empfehlung, sich das anzugucken, weil das ist wirklich ganz, ganz großer Sport damals gewesen.
Ja, Riesensport. Wie gesagt, hatten wir vorher auch schon gesagt, diese 4x200. Was mir beim Schwimmen noch so ein bisschen in Erinnerung ist, war natürlich auch wieder dieses Thema Boykottgewinnler, klingt jetzt ganz unschön, aber da haben Leute wie Karin Seig oder Ina Beiermann Medaillen gewonnen, die ich natürlich mit wahrscheinlich jeweils 15 deutschen Meistertiteln in Erinnerung hatte, aber die dann doch ein ganzes Stück eigentlich davon entfernt waren, wenn der Ostblock, wie man gesagt hat, dabei gewesen wäre, Medaillen zu gewinnen, würde ich jetzt behaupten. Aber die haben dann ihre Karrieren wahrscheinlich so ein bisschen gekrönt, indem sie dann tatsächlich auch noch Einzelmedaillen gewonnen haben.
Ja, also auf jeden Fall die Schwimmwettbewerbe bleiben in lebhafter Erinnerung und natürlich mit dem Namen Michael Groß absolut verbunden. Und das war die Hauptsportart der ersten Woche und die Hauptsportart der zweiten Woche war die Leichtathletik. Und da haben wir tatsächlich noch mal so viele Geschichten. Da machen wir hier noch mal eine kleine Pause und dann hören wir uns gleich wieder und dann kümmern wir uns noch mal um die Leichtathletik bei meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens zu Olympia 1984.
Gut, läuft sehr schön. Was brauchen wir? Texte, Promo. Das ist genau das Richtige. So, Daniel, bist du bereit? Alles okay? Daniel? Was gibt's denn da zu heulen? Wir wollen nur eine Promo aufnehmen, Junge.
Ja, ich weiß, aber... Weißt du, es ist halt nur, ich habe gerade gehört, wir feiern schon den 1.000.000. Podcast-Download 2016.
Ja, aber das ist, aber das ist doch eigentlich was Schönes.
Danke. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Hier ist das Spiel meines Lebens. Hier ist das Special zu Olympia 1984. Manuel und ich schwelgen in Erinnerungen an eine Zeit vor mehr als 30 Jahren, in der damals von einem Olympia-Boykott Spiele stattgefunden haben, die uns trotzdem nachhaltig geprägt haben in unserem, ja, nicht Sportwissen, aber tatsächlich so ein bisschen in der Sportverklärung, was einen so ganz früh geprägt hat. Und Manuel, natürlich sind die Leichtathletik-Wettbewerbe die Kernsportart der Olympischen Spiele. Ich habe es vorhin schon gesagt, erste Woche sind die Schwimmer immer dran, zweite Woche sind die Leichtathleten dran. Und die Leichtathleten waren auch damals in diesem Los Angeles Coliseum die Hauptsportler, beziehungsweise da war der meiste Fokus drauf. Und Manuel, wenn du an Leichtathletik denkst, an wen musst du als erstes denken? Also Leichtathletik 84.
Leichtathletik 84, man kommt nicht um Carl Lewis rum. Keine Frage. Aber Carl Lewis hat mich nie so wahnsinnig fasziniert. An wen ich als Ersten denke, das ist möglicherweise ein bisschen überraschend, ist Evelyn Ashford. Evelyn Ashford, die hatte 83 als Weltrekordlerin, glaube ich, bei der damals ersten Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Helsinki im Finale eine Muskelverletzung und ist nach 50 Metern, musste genau. Nach 50 Metern aufhören. Hatte ich damals eben live im Fernsehen gesehen, fand das so bitter. Und auch Ashford war ja eine von denen, die 80, denen man 80 schon den Olympiasieg zugetraut oder vielleicht sogar fest erwartet hatte. Und dass die dann tatsächlich 84 sich dieses Gold holt, fand ich großartig.
Ja, die Amerikaner haben damals ja komplett abgeräumt, was die Leichtathletik-Wettbewerbe anging. Also nur in den Sprintdisziplinen waren sie quasi unschlagbar. Die 200 Meter damals von Valerie Briscoe Hooks gewonnen worden und die 100 Meter dann von Evelyn Ashford. Und wer einem da schon ins Auge springt, das ist Merlin Otte.
Ja.
Die 2000 sogar noch eine Bronzemedaille geholt hat, aber 84 dann schon Bronze in Los Angeles. Die hat uns lange begleitet.
Absolut. Und das war auch schön so.
Ja.
Also natürlich, es gab dann ja es gibt immer Dopingverdächtigungen, aber sie war ja dann auch an einer Stelle, wurde sie mal erwischt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Sie hat dann ja noch diesen Nationalitätswechsel gemacht. Das war dann irgendwann so ein bisschen dieses Gefühl, jetzt zieht sie es aber schon arg in die Länge.
Ich kann mich noch über
so viele Jahre großartig.
Ich kann mich noch erinnern, wie bei irgendeiner Leichtathletikübertragung mal Wolf-Dieter Poschmann nicht mehr umhin konnte, seinen Merlin Otte Crush zu verheimlichen. Also er konnte es nicht mehr verheimlichen. Und da hat er minutenlang über Merlin Otte und ihre grazile Anmut und wie toll sie aussieht, hat er gesprochen. Da konnte er nicht mehr an sich halten. Wolf-Dieter Poschmann. Warst du eigentlich eher Team Rubenbauer Adler oder Team Poschmann Leißel?
Eher Team Adler. Ja. Gerne ohne Rubenbauer.
Ja, weil Adler und Rubenbauer gehörten ja zusammen, ne?
Gehören zusammen, ist völlig klar. Aber weil ich mit Rubenbauer tatsächlich immer meine Probleme hatte, war es dann doch eher Poschmann Leißel.
Ja.
Bei dir?
Ich tatsächlich auch Adler Rubenbauer. Ich mochte beide sehr gerne. Rubenbauer irgendwann habe ich ein bisschen Abstand zugenommen, aber damals die Leichtathletikwettbewerbe waren für mich tatsächlich verbunden mit Rubenbauer und Adler. Und Adler hatte eine fantastische sonore Stimme, der man auch sehr, sehr gerne zuhörte.
Ja.
Ja. Ich denke bei Olympia 84 als erstes an Dietmar Mögenburg und Ulrike Meifert. An die beiden Hochsprungwettbewerbe, die von deutschen Sportlern gewonnen worden sind. Dietmar Mögenburg habe ich 2016 bei der Europameisterschaft nochmal gesehen. Seine Tochter ist auch Hochspringerin, allerdings für Norwegen. Er hat eine Norwegerin geheiratet und seine Tochter startet für Norwegen.
Ach, das wusste ich nicht. Ne?
Habe ich
wieder was gelernt.
Ja. Sehr schön. Da war ich tatsächlich auch sehr überrascht, als ich das gesehen habe. Und wie gesagt, Dietmar Mögenburg damals in einem Wettkampf, in einem Dreikampf mit Patrick Schöberg und dem Chinesen Zhu Jianhua. Ja. Die drei haben das unter sich ausgemacht. Das war auch über mehrere Jahre so ein Dreikampf zwischen den dreien. Und Mögenburg hat damals die 2:35 geschafft und konnte den Olympiasieg holen. Und bei den Damen, Ulrike Meifert, 12 Jahre nach ihrer Goldmedaille in München, hat sie nochmal die Goldmedaille in Los Angeles geholt. Das sind für mich die beiden Sachen, die am ehesten noch im Gedächtnis geblieben sind, tatsächlich.
Also Maifahrt natürlich eine Wahnsinnsgeschichte, eben wegen der 12 Jahre, die ja zwischendurch auch vom Leistungsniveau her ein ganzes Stück von der Spitze weg gewesen war und dann eben Anfang der 80er wieder nach oben kam, hat sich dann ja auch danach noch spannende Duelle mit Tamara Bykova geliefert.
Tamara Bykova, toller Name.
Ja, ja. Und mögen der Chinese Xu Yan, oh je, ich kann es nicht aussprechen, Xu Yan Hua, der ist ja zuerst mal eigentlich nur mit zwei Weltrekorden aufgetaucht.
Ja.
Hat dann da, glaube ich, ich weiß es nicht mehr, 2,37 und 2,38 irgendwie aufgestellt und ist sonst eigentlich nicht gesehen worden und war aber dann bei diesem Finale heiß dabei. Dwight Stones war, glaube ich, noch Vierter, den Namen fand ich immer so toll. Und kann es sein, dass Mögenburg da alles im ersten Versuch gesprungen
ist? Genau, ja, er ist alles im ersten Versuch damals gesprungen, auch die 2,35. Er hatte 2,31 und 2,33, da hat die Latte arg gewackelt. Aber alles im ersten Versuch damals. Das war sehr, sehr souverän.
Und Schöberg war ja noch ganz jung. Der tauchte da ja gerade erst auf der, also Mögenburg war auch nicht alt, aber Schöberg tauchte gerade erst auf der Bildfläche auf.
Genau, und die beiden haben sich dann tatsächlich auch noch weiter mal bekämpft, aber Mögenburg hatte immer wieder Verletzungsprobleme. Und war dann nicht mehr auf der Höhe des Könnens, dass er wirklich zu ganz großen Leistungen noch in der Lage war. Danach hat ja zum Beispiel Carlo Trenhardt nochmal den Hallenweltrekord aufgestellt. Der war ja, und das muss man ja dazu sagen, er war ein fantastischer Sportler, als er aktiv war. Und der hat nochmal den Hallenweltrekord aufgestellt. Und ansonsten, ja, Mögenburg konnte nie mehr so richtig an diese Leistung anknüpfen. Und für Ulrike Maifahrt waren die Olympischen Spiele dann ja auch quasi der letzte Wettbewerb.
Aber als du jetzt Carlo Trenhardt gesagt hast, hat doch bei allen Hörern das Knie gezuckt.
Ja.
Unterstelle ich.
Ja, das Kniezucken, tatsächlich erinnere ich mich jetzt erst daran. Ich weiß nur, dass er immer mit dem Kopf genickt hat, um die Schritte im Kopf nachzumachen. Aber das Kniezucken, tatsächlich erinnere ich mich jetzt erst dran wieder. Vielen Dank für diese Erinnerung, die du mir
gerne
wieder in den Kopf gebracht hast. Ja, das ist ziemlich toll. Ein Wettbewerb auch, der 1988 noch ein bisschen mehr Aufsehen gesorgt hat, das war der Zehnkampf der Männer. Jürgen Hingsen, wir hatten vorhin schon über Rolf Milser gesprochen, über seinen kongenialen Filmpartner. Jürgen Hingsen damals zum ersten Mal gegen Daley Thompson verloren. 1980 hatte Daley Thompson ja in Abwesenheit von Kretschmer und Hingsen schon Olympiagold geholt. Und dann 1984 gab es diesen Vierkampf zwischen Daley Thompson und den drei Deutschen. Jürgen Hingsen, Sigi Wenz und Guido Kretschmer. Und Hingsen ist beim Stabhochsprung, ist er mit der von der Latte runter, beziehungsweise von seinem Stab runtergerutscht, weil er die Höhe nicht bekommen hat. Und das hat ihm dann damals Gold versaut.
Und das geht ja gerne mal so ein bisschen unter, dass Hingsen ein ganz großartiger Sportler war, weil man immer dieses Bild von 88 vor Augen hat,
ja,
mit diesen Fehlstarts. Aber der war ja einfach ein sensationeller Sportler und hat dem von den Einzelleistungen her wäre er Daley Thompson wahrscheinlich auch überlegen gewesen, aber ganz offensichtlich war er halt nicht in der Lage, das in einem großen Ereignis dann auf den Punkt zu bringen.
Ja, 84, wie gesagt, da war der Stabhochsprung der neuralgische Punkt, als er dann, ich weiß gar nicht, 450 oder 460 aufgelegt hatte und da dann dreimal nicht genommen hat, diese Höhe, und das eine Mal ist er so vom Stab runtergerutscht. Daley Thompson war in dem Wettbewerb der Stab gebrochen sogar und er hat trotzdem noch eine Höhe geschafft. Also, ja, Zehnkampf der Männer damals. Und worüber wir natürlich noch sprechen müssen, ist der Zweikampf zwischen Mary Decker und Zola Butt. Mary Decker vielleicht damals so ein bisschen das Gesicht der Leichtathletik-Wettbewerbe. Sie war so ein bisschen Everybody's Darling und war die große Goldhoffnung der Amerikaner über die 3000 Meter der Damen. Und auf der anderen Seite war Zola Butt, die barfuß gelaufen ist aus Südafrika und die so ein bisschen die große Gegenspielerin war. Und es eigentlich lief alles auf einen Zweikampf hinaus, bis dann nach 1600, 1800 Metern Mary Decker in die Füße von Zola Butt gelaufen ist, dann auf die Umrandung gekommen ist von der Tatanbahn und dann mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen geblieben ist, geweint hat Und Solabat konnte sich davon nicht so richtig erholen, weil sie auch ein bisschen geschockt war davon, ist am Ende nur Sechste geworden. Und dieser Zweikampf, der eigentlich ausgerufen worden war, war am Ende keiner, weil ich glaube, eine Rumänin gewonnen hatte.
Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wer, aber es war auf jeden Fall eine Rumänin. Und Solabat, das vielleicht noch, weil du hast gesagt, Solabat aus Südafrika, stimmt ja, aber Südafrika war damals vermutlich nicht zugelassen.
Genau.
Sie ist ja dann für Großbritannien.
Genau, sie ist für Großbritannien, gestartet.
Ja. Und Mary Decker, da gab es auch irgendwie mal Äußerungen von Evelyn Ashford, die sich so ein bisschen dahingehend geäußert hat, dass es unglücklich ist für sie, dass sie eben nicht diese Popularität hat, nicht die Werbeverträge, wie es eben Mary Decker als, wie du gesagt hast, Gesicht der Olympischen Spiele und Everybody's Darling zu dem Zeitpunkt hatte, was tatsächlich ja so ein bisschen überraschend ist, weil jetzt 3000 Meter oder überhaupt die Langstrecken ja jetzt auch nicht zwingend die attraktivsten oder die publikumsträchtigsten Bewerbe sind. Attraktiv möchte ich zurücknehmen, aber sicherlich nicht die sind, wo normalerweise die allergrößten Stars zu Hause sind.
Ja, also 3000 Meter, damals war auch eine Deutsche mit angetreten, Brigitte Kraus, die aber verletzt aufgeben musste. Die wäre mit ihrer Zeit, diese 83 bei der WM gelaufen ist, wäre sie sogar Olympiasiegerin damals geworden. Aber sie musste verletzt aufgeben. Sie gehörte damals auch zu den Favoriten. Großer Sportler natürlich, Carl Lewis, aber mir geht's ähnlich wie dir. Mich hat Carl Lewis immer so ein ganz kleines bisschen kalt gelassen, außer dann 91 bei seinem Weitsprung-Wettkampf in Tokio gegen Mike Powell. Aber ansonsten hat er mich tatsächlich auch so ein ganz kleines bisschen kalt gelassen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wer mich nicht kalt gelassen hat, damals war Rolf Danneberg.
Natürlich nicht. Und auch ihm tut man wahrscheinlich nicht mal Unrecht, wenn man sagt, er war einer der überraschendsten und sicher auch vom Boykott mit am stärksten profitierenden Olympiasieger, aber also da kann ich mich erinnern, ich glaube, das habe ich im Frühstücksfernsehen gesehen, vielleicht da muss man da noch einen Satz zu sagen, nach meiner Wahrnehmung war Olympia 84 im Grunde die Geburt des Frühstücksfernsehens in Deutschland, also es gab es sonst eigentlich noch nicht und dann auch nur zu Olympia gab es vor dem eigentlichen Sendebeginn um 9 Uhr diese 3 Stunden mit 6 halbstündigen Etappen, die sich weitgehend wiederholt haben, wo man auf die Ereignisse aus der Nacht, also auf die olympischen Ereignisse aus der Nacht eingegangen ist.
Genau.
Und da meine ich, da kam die Überraschung über diesen Sieg von Rolf Danneberg, die wurde sehr, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, als ich das dann eben da morgens zum ersten Mal davon gehört hatte. Rolf Danneberg hätte Diskusgold gewonnen und als hätten die Moderatoren da selbst das nicht glauben können. So kam es ungefähr bei mir an.
Der Lehrer aus Hamburg, der hatte so eine Brille, die sich verdunkelt hat, wenn man in der Sonne stand.
Ja.
Das ist etwas, woran ich mich dann auch sehr erinnere. Und vor allen Dingen, er hat tatsächlich so ausgesehen wie mein späterer Mathelehrer im Gymnasium. Rolf Danneberg sah genauso aus und er hatte tatsächlich er sah aus wie ein Lehrer und er hat mit 66,60 Meter damals Diskusgold bei den Männern geholt. Und Alwin Wagner waren auch noch im Finale damals, ist Sechster geworden.
Alwin Wagner.
Ja. Ja, das war eine Stunde lang. Erinnerung an 84, du hast noch was.
Ich habe noch 2 Sportarten, die erstmals ausgetragen wurden, also in der Leichtathletik 2 Bewerbe bei den Frauen, die erstmals ausgetragen wurden. Zum einen die 400 Hürden.
Oh, ja.
Wo Nawal El Moutawakel gewonnen
hat.
Erste Afrikanerin, erste Muslimin.
Genau.
Die olympisches Gold geholt hat.
Nawal El Moutawakel. Und damals musste ich immer so lachen, Mutterwackel und so.
Ja, klar.
Als 8-Jährige halt. Die ist aber heute noch im IOC tatsächlich zugegen und ist heute noch eine große Nummer innerhalb des IOC.
Ja. Und dann eben der zweite Wettbewerb, der erstmals ausgetragen wurde bei den Frauen, war der Marathon.
Ah, Frau Andersen Schieß. Natürlich müssen wir über Frau Andersen Schieß noch sprechen.
Genau. Also zuerst die Siegerin Joan Benoit, sagen die wohl. Ich hätte jetzt Benoit gesagt, damals schon, aber die gewonnen hat, die Amerikanerin, nicht Grete Weitz. Bronze hat Rosa Mota geholt, die für mich so die Marathonläuferin ist, die auch in den Jahren danach immer noch Medaillen geholt hat. Und die erste Frau, an die ich eigentlich denke beim Marathon, abgesehen eben von Gabriela Andersen-Schieß.
Ja. Gabriela Andersen-Schieß errang traurige Berühmtheit, weil sie wohl die letzte Verpflegungsstation im Marathon verpasst hatte und dann tatsächlich komplette Unterzuckerung erlitt. Und damals in der Mittagssonne von Los Angeles, es war relativ warm, 500 Meter mussten noch im Stadion absolviert werden von diesem Marathon. Und sie, ja, ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht so richtig, sie stolperte ins Ziel, weil sie völlig gezeichnet war von diesem Marathon und hatte für die letzten 500 Meter 7,5 Minuten gebraucht. Was die anderen Marathonläuferinnen alle in 1,5, 2 Minuten geschafft haben, hat sie 7,5 Minuten gebraucht. Und das ist ein Bild, was sich unglaublich eingebrannt hat. Diese kämpfende, diese völlig am Ende sich befindliche Frau, die sich da ins Ziel geschleppt hat. Und alle Ordner haben sich gefragt, müssen wir die Frau jetzt rausnehmen? Aber sie hat es dann tatsächlich zu Ende gebracht.
Ja, also gab ja auch danach viele Diskussionen, ob das nicht falsch gewesen sei. Es gibt dazu, könnte man mal bei YouTube nachsuchen, ein Interview, ein längeres Interview mit Gabriela Andersen-Schieß, das vermutlich irgendwann im Jahr 2010 oder so aufgenommen wurde, wo sie darüber berichtet und auch eben darüber berichtet, wie die Ärzte sie auf dem ganzen Weg dann begleitet haben und erkannt haben, die Frau ist zwar körperlich jetzt extrem angeschlagen und macht dadurch seltsame Schritte, wirkt orientierungslos, aber sie ist bei sich und weiß, ist nicht in dem Sinne in extremer körperlicher Gefahr. Schönes Interview, das es mit Gabriela Andersen-Schieß online zu sehen gibt.
Ja, also das ist, ja, am Ende dieser Sendung haben wir tatsächlich noch eine der ganz großen Geschichten dieser Olympischen Spiele 1984 gebracht. Danke, dass du da nochmal interveniert hast, weil da wäre ich jetzt, hätte ich das jetzt übersehen. Das wär bitter gewesen.
Es ist, wie du vorhin sagtest, es ist eine traurige Berühmtheit, aber es ist eben eine der großen Geschichten von 84.
Ja. Ja. Und das war's. Eine Stunde lang 1984 Olympia. Manuel, es hat mir ganz, ganz großen Spaß gemacht.
Der war auf meiner Seite.
Sehr schön. Vielen Dank. Wenn euch das Spaß gemacht hat, dann freue ich mich, wenn ihr eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Das ist so ein bisschen die Währung, mit der wir dann auch bei meinsportradio.de noch neue Hörer bekommen können. Und dieses Format liegt mir sehr am Herzen. Deswegen freue ich mich über gute Bewertungen auf iTunes. Ansonsten, das war's für heute mit Das Spiel meines Lebens. Hört auch noch die anderen Folgen von Das Spiel meines Lebens zum Olympia-Special. Da gibt's nämlich auch noch zu 88, 92, 2000 und zu 2012 gibt's nämlich auch noch eigene Sendungen. Das war's für heute. Viel Spaß im Programm von meinsportradio.de und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert Das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.